Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
Das ist ja die Kernleistung, die wir erbringen. Also in Summe haben wir über 29.000 Tarife, die natürlich auch ständig aktualisiert werden und die nicht in einheitlichen Formaten und auch nicht alle immer digital zur Verfügung gestellt sind. Strom und Gas ist der Bereich, aus dem wir sehr stark kommen, bei dem wir auch bei den Verbrauchern mit der größten Kompetenz wahrgenommen werden. Es ist auch so, dass jeder Fünfte, der in Deutschland Breitband wechselt, länger als einen Tag offline ist. Und das ist dessen Problem. Das würde bei Strom und Gas nicht gehen. Und deswegen plädieren wir dafür, dass das auch von der Seite der Regulierung anders verstanden wird.
Es ist Freitag, der 8. März, und wir heißen Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Stunde Null. Wir sind Nils Kreimeyer
und Martin Käble.
Sie alle kennen das wahrscheinlich. Man sucht nach einem neuen Stromanbieter, einem Unternehmen für den Telefonanschluss oder fürs Internet oder nach einer Versicherung. Und wenn man dann googelt, landet man wo? In der Regel bei einem dieser großen Vergleichsportale, die einen dann irgendwie zum Angebot lenken und sich wie so ein Türsteher zwischen uns und die jeweiligen Dienstleister selbst schieben. Aber wie genau funktioniert dieses Modell und wie verdienen die Unternehmen damit Geld? Darüber habe ich mit Daniel Puschmann gesprochen. Er ist der Chef von Verivox, einem der großen Vergleichsportale in Deutschland.
Frag doch den Verivox.
Das war die Woche.
Es war wirklich ein Riesenaufreger am Dienstag dieser Woche. Das Tesla-Werk im brandenburgischen Grünheide musste evakuiert werden. Die Produktion ist seitdem stillgelegt. Tausende von Menschen am Standort haben nichts zu tun und der absehbare Schaden dürfte so bei mehreren 100 Millionen Euro liegen. Vielleicht geht es sogar in Richtung einer Milliarde. Der Grund für das Desaster war ein Stromausfall, der große Teile dieser Region im Südosten von Berlin lahmgelegt hat.
Ja, und mittlerweile steht auch fest, wer die Verantwortung für diesen Stromausfall trägt, nämlich eine linksextreme Gruppe, die sich Vulkangruppe nennt.
Warum haben die immer so absurde Namen?
Ja, das klingt jetzt nicht unbedingt nach einer linksextremen Formation, sondern eher nach so einer Werft oder sowas. Aber gut. Die hatten jedenfalls einen Strommasten in Brand gesetzt, der eben auch das Tesla-Werk unter anderem versorgt. Aber nicht nur das Tesla-Werk, sondern auch tausende von anderen Haushalten, die dann ebenfalls lange keinen Strom mehr hatten. In einem Bekennerschreiben warf die Gruppe Tesla, ich zitiere, extreme Ausbeutungsbedingungen, Zitat Ende, vor und behauptete zudem, der Konzern verseuche mit seiner Produktion das lokale Grundwasser.
Nun können sich natürlich irgendwie die allermeisten wahrscheinlich darauf einigen, dass so ein Anschlag auf das Stromnetz komplett idiotisch ist, ja sogar gefährlich sein kann, weil beispielsweise auch die Versorgung von Krankenhäusern dadurch beeinträchtigt wird. Aber also mein Eindruck war, dass aus vielen Kommentaren, zum Beispiel aus einem in der Taz, aber durchaus auch an anderen Orten, so im dritten oder im vierten Satz schon so ein gewisses Verständnis für die Aktion heraustroff. So nach dem Motto, mit Tesla-Chef Elon Musk trifft es ja nun nicht den Falschen. Das ist ja ohnehin so ein Angeber und auch so ein etwas rechtslastiger Idiot. Und da läuft nun wirklich einiges schief im Tesla-Werk.
Ja, und schon vor Wochen, bevor dieser Anschlag jetzt passierte, hat es mal eine Bürgerbefragung in Grünheide gegeben. Und da hat tatsächlich eine Mehrheit der Menschen dagegen gestimmt, dass das Tesla-Werk ausgebaut und erweitert wird. Die Rede ist hier ganz konkret von 65% der gültigen Stimmen. In absoluten Werten sind das gut 3.500 Grünheiderinnen und Grünheider. Die Befragung ist rechtlich nicht bindend, aber die sorgt schon für viel Aufsehen in der ganzen Republik. Denn man muss ja schon auch sagen, dass da einige Leute gerade in der Gegend, würde man meinen, sehr stark profitieren in Form von Arbeitsplätzen etc.
Ja genau, und deswegen frage ich mich eigentlich in solchen Fällen immer, was wollt ihr denn jetzt eigentlich? Andauernd wird darüber geklagt, Deutschland wird deindustrialisiert, so die große Geschichte, der Wirtschaft geht schlecht, das Land ist nicht mehr interessant für Investoren und nicht mehr wettbewerbsfähig und so weiter. Und dann kommt mal ein US-Investor, baut Elektroautos, also jetzt nicht irgendwie, der baut ja keine Panzer, sondern der baut Elektroautos, also irgendwas, was für die Zukunft der Mobilität steht. Das Ganze noch in Brandenburg, einer strukturschwachen Region, in der es immer hieß, wir brauchen dringend Arbeitsplätze, und er schafft dort 10.000 von Jobs. Und dann fällt manchen Leuten irgendwie nichts anderes ein, als Brandsätze zu legen oder sich in Abstimmung gegen den Ausbau zu stimmen. Mir fehlt das Verständnis dafür, ehrlich gesagt.
Tesla wird natürlich schon auch einiges vorgeworfen, zum Beispiel, dass Wasser verunreinigt wird oder dass in zahlreichen Fällen auch gegen die Regeln des Arbeitsschutzes verstoßen wird. Also da gibt es schon natürlich ein paar Punkte, wo Tesla durchaus negativ in den Schlagzeilen war über die Zeit hinweg.
Ja, okay, das stimmt. Aber das sind ja alles irgendwie Dinge, bei denen es Möglichkeiten gibt in einem Rechtsstaat wie Deutschland, in dem wir uns ja befinden, in dem wir ja nun leben. Man kann was ja auch passiert ist, Auflagen zum Wasserschutz machen, die dann auch eingehalten werden müssen. Es können sich, was ja auch passiert ist, Betriebsräte bilden, die sich für die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter einsetzen und die mögliche Verstöße irgendwie gegen den Arbeitsschutz an die Öffentlichkeit tragen. Und falls, also ich weiß es ja nicht, aber falls wirklich irgendjemand Probleme damit hat, dass da ein Kiefernholzwald abgeholzt wird, der ohnehin ja einmal als Nutzwald entstanden ist, ehrlich gesagt, dann kann auch anderswo neuer Wald gepflanzt werden, was ja auch passiert.
Das stimmt alles. Ich denke, es hat viel auch mit der Person Elon Musk zu tun. Die ist ja nun wirklich sehr umstritten mittlerweile. Da hat er selber auch einiges dafür getan, dass sein Ruf gelitten hat. Und auch da gibt es natürlich Vorwürfe seit einer Weile, dass er deutlich rüder vorgeht in seiner Branche als andere.
Ja, okay. Also wir sind ja jetzt hier wahrscheinlich die letzten Hörerinnen und Hörer, die das häufiger hier hören in diesem Podcast, wissen das, die jetzt unkritisch gegenüber Elon Musk sind. Das ist der hat sich zu einer problematischen Gestalt entwickelt, auch mit seinen öffentlichen Äußerungen im Internet und so weiter. Wir haben das hier häufig auch schon thematisiert. Das ist ein exzentrischer Multimilliardär mit, sagen wir mal, höchst fragwürdigen politischen Überzeugungen und Äußerungen und einem Selbstdarstellungstrieb, der aus meiner Sicht manchmal fast schon was Pathologisches hat. Aber, und das wird vielleicht einige überraschen, auch so jemand darf investieren und muss sich dabei an Regeln halten. Es ist schon klar, dass sich so ein Mann wie Musk, den alle kennen, viel besser für Angriffe eignet als, sagen wir mal, irgendein Mittelständler im Sauerland, der gut vernetzt ist und ohnehin nicht für das böse Amerika steht. Aber beide bringen ja etwas in dieses Land, nämlich Jobs, Ideen, mit anderen Worten Fortschritt. Ganz böses Wort, Fortschritt.
Jetzt würden wahrscheinlich manche sagen, du holst da sehr weit aus. Aber es ist schon so, hinter dieser Schlagzeile diese Woche steckt schon ein größeres Thema, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Denn hier geht es schon um Grundfragen, wie wir, also im Standort Deutschland quasi vorankommen wollen, wie wir generell heutzutage mit Fortschritt umgehen wollen, mit kleinsten Partikularinteressen. Das sind ja schon Dinge, die wir immer wieder erleben bei ganz vielen Projekten in Deutschland und wo es auch eine ziemliche Widersprüchlichkeit in Teilen der Bevölkerung gefühlt gibt, oder Nils?
Ja, also ich habe ja immer so ein bisschen so einen grundlegenden Verdacht und der bestätigt sich aus meiner Sicht in solchen Fällen immer. Wir sind ja auf der einen Seite sind wir eine Exportnation, eine Nation, die darauf angewiesen ist, dass hier Forschung und Entwicklung stattfindet, dass wir Ingenieure haben, die wissen, was sie tun und deren Arbeit in anderen Ländern geschätzt wird. Und auf der anderen Seite gibt es in Deutschland so ein generelles Misstrauen gegenüber jeder Art von Unternehmertum. Und zwar nicht nur auf der Linken. Das ist kein rein linkes Phänomen. Das beobachtet man durchaus auch auf der Rechten des politischen Spektrums schon seit langem. Dass wer hier investiert, um was Neues zu schaffen, vielen zunächst mal als suspekt gilt. Er könnte ja Geld damit verdienen wollen, Gottes Willen. Als wäre so ein Gewinntrieb was unnormal ist. Dabei steckt das ja in jedem von uns. Es wird immer auf Börsenspekulanten geschimpft und keiner denkt daran, wie eigentlich die Rendite der eigenen Lebensversicherung entsteht. Also das ist ja irgendwie auch eine Art, da steckt ja auch Geld in Spekulationskapital letzten Endes. Und das Ganze geht irgendwie sehr, sehr tief.
Ja, was meinst du, ist das wirklich was bei uns kulturell tief verwurzelt ist in Deutschland, vielleicht auch was mit sogar Schulen, Bildung zu tun hat?
Also zumindest gibt es immer wieder Untersuchungen, die darauf hinweisen. Es gibt jetzt schon zum wiederholten Mal, aber ist jetzt gerade wieder eine aktuelle Auflage davon, erschienen eine Studie der Friedrich-Naumann-Stiftung. Da muss man das natürlich wieder einschränken, ist eine FDP-nahe Stiftung, also in einem eher wirtschaftsliberalen Spektrum angesiedelt. Aber trotzdem, ist ein unabhängiges Hochschulteam, das sich damit beschäftigt hat. Und zwar, die haben die Frage untersucht, wie Wirtschaft und Unternehmertum in deutschen Schulbüchern dargestellt werden. Also in den Werken, die schon den Jüngsten in diesem Land vor die Nase gesetzt werden, also ihr erster Kontakt mit Wirtschaft überhaupt, also über das, was sie auf der Straße sehen, hinaus. Und das Ergebnis ist wirklich gruselig. Unternehmerische Tätigkeit kommt entweder gar nicht vor, wird falsch beschrieben, also in dem, wie sie funktioniert, oder die Resultate von solcher unternehmerischen Tätigkeit werden verteufelt und als Problem beschrieben. Der Staat hingegen ist in diesen Büchern immer ein wohlwollender Akteur, der über die Bürger wacht und nur Gutes anstrebt. Und das Problem ist vielleicht auch so ein bisschen darin, dass diese Bücher häufig, nicht immer, aber häufig verfasst werden, nicht von Menschen, die selbst Ökonomen sind, die sich sozusagen mit den Regeln dieses Gemeinwesens, des ökonomischen Gemeinwesens, wenn man so will, auseinandergesetzt haben, sondern von Fachfremden, die dann aufschreiben, was sie sich unter Wirtschaft so vorstellen.
Ja, das ist jetzt natürlich ein großer Sprung von deutschen Schulbüchern zu Elon Musk, aber gut, aber ich meine, würdest du sagen, das führt dann zu einer ablehnenden Haltung in der Bevölkerung, vielleicht sogar zu Brandanschlägen dann auf Stromnetze, auch bei Projekten wie bei dem Tesla-Werk?
Gut, also ich glaube, da muss man jetzt wirklich sagen, das ist natürlich ein Extremfall, der von einem ganz bestimmten Hintergrund spielt. spielt. Wir haben ja auch schon gesagt, welche Rolle die Person Elon Musk und dieser ganz besondere Art von Unternehmer dabei war, was für eine Rolle der spielt. Trotzdem gibt natürlich so eine Grundhaltung solchen Aktionen auch so ein gewisses Fundament. Also sowas passiert ja immer auf einer bestimmten Grundlage in der Gesellschaft. Das ist kein kompletter Ausreißer, auch wenn es natürlich sehr, sehr extrem ist. Aber es gibt, so eine Grundhaltung gibt solchen Taten ein Fundament.
Ja, also zusammenfassend finde ich nochmal, du hast ja gesagt, es hat was Idiotisches, was da passiert ist. Und ich finde, man kann das auch recht rational begründen, warum es idiotisch ist. Denn du hast ja gesagt, einerseits ist Tesla unbestritten ein Unternehmen, was Elektromobilität im Ganzen, glaube ich, schon in den letzten Jahren ziemlich vorangetrieben hat. Nicht nur durch die eigenen Autos, sondern weil das Segment einfach auch wahnsinnig gepusht wurde durch Tesla. Also wenn man gegen Klimawandel ist, dann ist es, muss man Tesla, glaube ich, schon anerkennen, dass es da eine positive Rolle gespielt hat. Und das andere ist, du hast ja gesagt, Brandenburg ist eine strukturschwache Region. Also im Zweifel ist jeder Arbeitsplatz und jeder wirtschaftliche Schwung, der da reinkommt, immer auch ein Mittel heutzutage gegen Populismus und die AfD. Auch das sollten sich linksextreme Gruppen vielleicht mal überlegen und zu Ende denken, bevor sie da Strommasten bombardieren.
Ja, aber die Leute, die das gemacht haben, scheinen ja nicht allzu viel zu denken.
Die Stunde Null. Das Gespräch.
Jetzt haben wir sehr viel abstrakt über das Thema Unternehmertum gesprochen und jetzt können wir uns wieder einem echten, wirklichen Unternehmen widmen. Die Rede ist von Verivox, also einem der großen Vergleichsportale in Deutschland.
Man kennt den Namen aus Suchanfragen im Internet, natürlich auch aus der Werbung, also so YouTube-Werbung dieser Verifox und aus der Zeitung. Genau, also da gibt's natürlich viel auch, glaube ich, so Zitate und Quotes, wenn sich jemand zur Entwicklung bei den Stromtarifen äußert. Ne? Das ist so, glaube ich, so das, woher die Leute wahrscheinlich den Namen kennen.
Ja, also ich habe tatsächlich sozusagen bei der Internetrecherche vor dem Gespräch auch festgestellt, wenn man den Namen eingibt, kommt relativ wenig zum Unternehmen selbst und meistens zu irgendwelchen Tarifbereichen, in denen sie sich halt auskennen. Deswegen trifft man da häufig drauf. Uns interessiert aber trotzdem heute tatsächlich auch so ein bisschen die Frage, wie so ein Portal eigentlich selbst Geld verdient und wie diese Suchergebnisse zustande kommen. Verivox selbst gibt es schon seit Ende der 90er Jahre. Hat zunächst angefangen mit Telefontarifen, also dem Markt, der damals ja liberalisiert worden ist. Und je mehr weitere Märkte dann halt dazu kamen und eben die starren Strukturen aufgelöst worden sind, wie beispielsweise auf dem Strom- und auf dem Gasmarkt, desto mehr Tarifvergleiche kamen dann auch hinzu.
Ja, und witzigerweise ist das Unternehmen nicht nur gut darin, anderen beim Wechseln zu helfen, sondern selber wechselte es auch über die Jahre mehrfach den Besitzer. Heute gehört es zur sogenannten Newcom Group. Das ist die Digitalsparte des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media. Und nach eigener Schätzung, die jetzt nicht wirklich überprüfbar ist, hat Verivox mit seinen Zehntausenden verfügbaren Tarifbewertungen den Kunden seit der Gründung eine Ersparnis von gut 2 Milliarden Euro gebracht. Wie gesagt, nach eigenen Angaben von Verivox.
Und über all das habe ich mit Daniel Puschmann gesprochen, dem Chef von Verivox. Er ist Betriebswirt und hat zuvor schon bei billigermietwagen.de gearbeitet oder diesem Modeportal Stylight. Steckt also knietief drin in der Vergleichsbranche. Herzlich willkommen, Daniel Puschmann in der Stunde Null.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Sie vermessen ja sozusagen, wenn man so will, die Verträge der Republik. Strom, Gas, Internet, Mobilfunk, Versicherung. Vielleicht können wir erstmal nochmal so einen kleinen Schritt zurückgehen und Sie erklären uns mal, wie genau kommen denn diese ganzen Verträge überhaupt bei Ihnen auf die Website und wie findet die Bewertung statt?
Das ist eine spannende Frage und gut, dass Sie fragen, weil an vielen Stellen wird das einfach als selbstverständlich hingenommen oder wahrgenommen. Und das ist ja die Kernleistung, die wir erbringen. Also in Summe haben wir über 29.000 Tarife, die natürlich auch ständig aktualisiert werden und die nicht in einheitlichen Formaten und auch nicht alle immer digital zur Verfügung gestellt sind, sodass da eine erhebliche Arbeit und auch letztlich Datenbankmanagement und Kenntnis dahinter steht, diese Tarife in den Vergleichsbereichen, die wir anbieten, eben zu aktualisieren und auch verfügbar zu machen, auch vergleichbar zu machen. In verschiedenen Bereichen gibt es auch von Anbietern manchmal Ansätze, den gleichen Tarif mehrfach zur Verfügung zu stellen. Also sprich, da findet auch eine Datenbereinigung statt, sodass dann es unseren Endkunden in einer sinnvollen Weise zur Verfügung gestellt werden kann.
Das heißt, die Tarife werden Ihnen zugeschickt oder Ihr Team scannt den Markt?
Na, sie werden uns in den allermeisten Fällen digital zur Verfügung gestellt. Und das ist auch eine unserer Kernanliegen in anderen Bereichen, dass eigentlich, wenn man Transparenz in den Märkten möchte, wie das zum Beispiel auch für den Girokontenvergleich diskutiert wird, wo jetzt meines Wissens die BaFin den Vergleich bauen soll, dass es da standardisierte Schnittstellen gibt, sodass das dann wirklich auch für Verbraucher bundesweit verfügbar ist und transparent einsehbar ist. Also in der Regel und am besten ist es natürlich, wenn das über offene Schnittstellen verfügbar gemacht wird.
Jetzt ist es ja so, dass Ihr Geschäftsmodell darauf beruht, dass Sie eine Provision bekommen vom Anbieter, wenn über Ihre Website ein Vertrag abgeschlossen wird. Da denkt man natürlich kommt sofort bei den meisten natürlich ein bisschen Misstrauen auf. Naja, wer weiß, was dann angezeigt wird? Gibt es da nicht einen Interessenkonflikt? Wie wird sowas verhindert?
Also wir ranken nie nach Provision. Richtig ist, wir bekommen eine Provision. Dafür ist der Service eben für die Konsumenten auch umsonst. Aber wir ranken nie nach Provision und auch nicht nach irgendwelchen anderen Kriterien, wo die Provision drinstecken könnte. Aus dem einfachen Grund, dass wir ja ein mittelfristiges Interesse haben, erfolgreich zu sein und nicht nur ein kurzfristiges. Und Konsumenten, und wir haben eben auch viele, die immer wieder zu uns kommen, würden das nicht tun, wenn wir da andere Kriterien als die von den Kunden gewünschten zugrunde legen. Und das ist in der Regel als wichtigstes der Preis. Es gibt dann bei sowas wie Strom und Gas auch die Verfügbarkeit von Ökostrom und Ökogas oder so, aber eben nicht die Provision.
Und die Provision ist die einzige Einnahmequelle oder gibt es sozusagen auch noch weitere Bereiche oder möglicherweise Bereiche, in die Sie gehen könnten bei einer relativ reichweitenstarken Plattform, wie es ja Verivox ist?
Also wir haben keine Werbevermarktung so auf der Seite, weil das keinen Sinn macht, weil wir eben ein Produkt anbieten, was auch sehr transparent und sehr klar für unsere Nutzer sein soll. Was wir haben, analog zu dem, was man von Google kennt, ist, dass wir eine verkaufte Platzierung haben, die aber als solche deutlich kenntlich gemacht ist.
Jetzt sind Sie ja in diesem Markt nicht die einzige Plattform. Das werden auch die meisten wissen, die das jetzt hier hören. Es gibt sozusagen auch da einen Wettbewerb. Es gibt aber, soweit ich weiß, keine Vergleichsplattform für Vergleichsportale. Zumindest habe ich sowas nicht gefunden bei meiner Suche. Die Frage ist so ein bisschen, für Sie muss es ja wichtig sein, dass die Leute direkt bei Ihnen auf die Plattform kommen und auf die Site kommen und nicht über einen Umweg, sondern dass die direkt bei Ihnen andocken. Das heißt, da ist ein enormer Werbeaufwand nötig. Oder wie machen Sie das?
Also grundsätzlich ist es so, und das ist ja auch ein Vorteil für unsere Partner, dass Werbung skaliert. Also einfach gesagt, es macht mehr Sinn, dass wir als Vergleichsportal Werbung schalten für die Marke Verivox und dem klaren Kunden nutzen, dass Verbraucher eben bei uns vergleichen können und Ersparnis eben dann auch sehr transparent sehen können, als dass alle Anbieter versuchen, Werbung zu machen und die Kunden zu überzeugen, direkt zu ihnen zu kommen. Vor allem, weil sie eben den Mehrwert dieses Vergleichs ja nicht bieten können. Also insofern ist das schon etwas, was einfach skaliert und damit eben Sinn macht. Und also ein Vergleicher für Vergleicher würde jetzt keinen Sinn machen. Dafür ist auch tatsächlich der Markt zu klein, weil es gibt in Deutschland nur zwei. Ja.
Genau, es gibt zwei und man hat das Gefühl, der andere Anbieter, wir wollen jetzt hier den Namen nicht nennen, aber ist ja deutlich, also schon sehr, sehr präsent in der Fernsehwerbung. Also es vergeht eigentlich fast kein Abend, an dem man nicht darauf stößt. Ist das nicht auch so ein bisschen so eine Herausforderung für Sie? Also müssen Sie da in den Werbeetat noch stärker reingehen?
Grundsätzlich ist Wettbewerb immer gut. Ich glaube, zuallererst für die Verbraucher und für die Konsumenten. Und die können sich dann ja frei entscheiden, auch ob ihnen die Werbung gefällt oder ob ihnen das Produkt gefällt. Also insofern ist Wettbewerb da erstmal, glaube ich, gut. Es gibt ein paar Dinge, die einen Unterschied machen. Also das eine ist, wir konzentrieren uns sehr stark auf die Dinge, die für die Haushalte wirklich wichtig sind. Also die Haushaltsausgaben, die einen Unterschied machen. Deswegen Energie, Strom, Gas, also auch das Thema der Energiewende, wenn Sie sich vorstellen, dass wir die Bereiche Heizung und Mobilität elektrifizieren, aber eben auch Kredite und Internet, was auch wegen sozialer Teilhabe einfach wahnsinnig wichtig ist. Andere Bereiche in der Breite würden wir nicht abdecken. Das Zweite ist, wir sind, so wie ich gerade gesagt habe, auch neutral beim Ranking und eben auch beim Angebot. Sprich, bei uns gibt es kein von uns zur Verfügung gestelltes Angebot in den Vergleichen.
Und Sie gehen davon aus, dass es auf Dauer auch Platz für mehrere Portale, Vergleichsportale in Deutschland geben wird oder dass sich da vielleicht eine Konsolidierung auch abzeichnet? Also, weil das sind ja so Märkte, wo man denkt, eigentlich läuft es am Ende dann auf einen Anbieter raus.
Also ich bin da sehr zuversichtlich, was die Zukunft von Verivox angeht, einfach mit den Wachstumsmöglichkeiten, die wir haben. Also ein Anbieter, natürlich das Monopol ist das nicht, wo man sagen würde, es kann nur einen geben aus ökonomischen Gründen. Also das ganz sicher nicht. Und insofern, also da dermaßen, also derartige ökonomische Logik da nicht besteht, sehe ich da auch keine Entwicklung zu einem Anbieter. Und für Verivox gibt es in den einzelnen Geschäftsfeldern, aber auch eben in einzelnen zusätzlichen Geschäftsfeldern noch unheimlich viel Wachstum.
Und die Gefahr, dass sich das dann auf so eine Ebene höher verlagert, also dann einfach auf die Suchmaschinenebene und dass die Leute gar nicht erst weiter klicken, sondern da dann schon der Vergleich stattfindet. Also das war ja bei vielen Plattformen auch immer so ein bisschen die Befürchtung.
Also tatsächlich sehe ich jetzt auch nicht, dass der Mehrwert darin bestehen würde. Das wäre, also es brauchen wir zwei Dinge. Das eine ist tatsächlich eine größere Anzahl von Anbietern. Also wenn Sie jetzt drauf gucken, warum macht ein Vergleich bei Strom und Gas Sinn? Weil es viele Anbieter gibt und nicht nur zwei und weil es sehr große Unterschiede gibt und das nicht sehr nah beieinander liegt. So beide Voraussetzungen sehe ich jetzt in dem Fall nicht für gegeben. Deswegen, ich glaube, dass ein Angebot, was sich über die Vergleichsportale legt, für den Konsumenten keinen Mehrwert hat. Sondern die, ich glaube, es gibt im Gegenteil noch sehr viele Bereiche, die wichtig wären, konsequenter eben auch transparent zu machen im Sinne der Konsumenten und damit eben auch einen ganz konkreten Mehrwert für die Haushalte da zu leisten. Wenn man sich anguckt, wie die Preisunterschiede sind, und das ist ja, wo wir auch einen konkreten Kundennutzen bringen, dann gibt es eben heute und ganz aktuell Einsparpotenziale, die doch für die normalen Haushalte einen großen Unterschied machen. Beim Strom aktuell 750 Euro fast, beim Gas fast 1200 Euro aufs Jahr. Und das ist halt, also auch bei uns, wenn wir mit den Mitarbeitern sprechen, die Frage, gebe ich das meinem Strom- und Gasanbieter oder kaufen wir dafür im Sommerurlaub eine extra Kugel Eis oder mehrere?
Damit sind wir ja tatsächlich schon so ein bisschen auch bei den konkreten Vergleichen, die Sie auf Ihrer Plattform anstellen. Jetzt haben wir gerade in dem Bereich, den Sie jetzt schon mehrfach angesprochen haben, Gas- und Stromtarife, ja einen wilden Ritt hinter uns in den letzten zwei Jahren. Also spätestens seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Massiv steigende Preise im ersten Halbjahr. Dann ging es beim Gas wieder so ein bisschen runter. Beim Strom sehen wir auch wieder eine andere Entwicklung. Wann ist es denn eigentlich sozusagen für Sie leichter, wenn die Preise so hoch gehen oder wenn es eher so einen sehr kompetitiven Markt gibt mit vielen niedrigen Preisen? Also am Anfang war es ja wahrscheinlich schwierig nach dem Kriegsausbruch.
Ein häufiges Missverständnis, das Preisniveau hat nichts mit unserem Angebot zu tun tatsächlich oder mit auch der Funktionsfähigkeit unseres Geschäftsmodells. Wichtig ist immer die Funktionsfähigkeit, die Märkte und der Wettbewerb und Preisunterschied. Ja, also natürlich macht es für die Haushalte einen großen Unterschied, wie teuer das ist und das stärkt dann im Zweifel auch nochmal den Wunsch zu vergleichen. Aktuell sind wir beim Strom zum Beispiel auf dem Niveau vom Sommer 2021 wieder, wie vor der Krise. Wichtig ist eben, dass der Wettbewerb funktioniert und über den Wettbewerb Unternehmen auch sehr unterschiedliche Strategien haben oder unterschiedliches Gewinnstreben haben oder was auch immer dazu führt, wie sie ihre Preise machen und dass dem Konsumenten eben transparent gemacht werden kann. Und das ist der Treiber. Und deswegen das Preisniveau hatte tatsächlich nicht so große Auswirkungen für uns. Die Schwierigkeit ist immer die Unsicherheit. Und wenn Unternehmen nicht planen können, dann wollen sie in der Regel auch keine Kunden haben und dann können sie selber ihre Kosten nicht planen, ihre Tarife nicht planen. Und dann gibt es wenig Angebot für die Konsumenten da draußen. Und das ist das eigentliche Problem.
Und das ist halt genau das, was sozusagen passiert ist eine Zeit lang, dass das Angebot verringert war und sie eine deutlich geringere Auswahl an Verträgen hätten, was natürlich für ein Vergleichsportal ein Problem ist.
Genau, in erster Linie für die Konsumenten. Also weil die konnten auch einfach nicht wechseln oder nur zu Tarifen, die so unglaublich hoch waren, weil da auch dann Sicherheitsabschläge eingepreist waren oder die Unsicherheit auf Seiten der Versorgungsunternehmen eben so hoch war, dass sie gar keine sinnvollen Angebote hatten in einer bestimmten Zeit.
Inwieweit hat sich das denn jetzt wieder normalisiert, wenn man so will?
Das hat sich schon seit dem Jahresanfang deutlich normalisiert, eigentlich seit Mitte Januar. Und wir sehen das immer, es braucht rund 6 bis 8 Wochen Stabilität in den Märkten für die Unternehmen, um zu planen. Und dann gibt es eben auch wieder Angebote von Tarifen und Angebote eben für die Haushalte und Konsumenten. Am schwierigsten die Phase der Unsicherheit wo es Planungsunsicherheiten gab. Ja.
Das heißt, Sie würden tatsächlich sozusagen aus Ihrer Perspektive sagen, die Phase der Unsicherheit, was Strom- und Gastarife angeht, ist vorbei. oder hat sich abgeschwächt, sagen wir so?
Also aus Sicht der Konsumenten nicht, aber aus Sicht der Versorgungsunternehmen, also muss man jetzt auch sagen, externer Schock wie der Überfall Russlands auf der Ukraine, das war halt ohne Beispiel. Für diesen Fall und den Fall, den ja keiner geplant hatte, nämlich dass die Gasversorgung über Russland ausfällt, da war niemand drauf vorbereitet. Und da unter diesen Umständen eben zu überlegen, wie man Angebote an Kunden macht, das war, glaube ich, eine riesige Herausforderung, dass in dem Umfang, das gibt es jetzt natürlich nicht mehr und das sehen wir entsprechend auch in den Preisen. Also auch, es gab jetzt aktueller Neukundenpreis für Gas ist bei 7 Cent, auch das ist also deutlich niedriger natürlich, als es schon war.
Ist denn Gas und Strom tatsächlich das, was bei Ihnen am häufigsten nachgefragt wird? Oder wie verteilt sich das? Lässt sich das so ein bisschen in Zahlen ausdrücken, wie sich da die Anfragen bei Ihnen verteilen?
Also Strom und Gas ist der Bereich, aus dem wir sehr stark kommen, bei dem wir auch bei den Verbrauchern mit der größten Kompetenz wahrgenommen werden. Was wir auch während der Energiekrise sehr stark gemerkt haben, wo wir ja auch viel investiert haben, um die Kunden einfach zu beraten, auch wenn es keine Wechselmöglichkeiten gab. Aber um zu erklären, wie eine Preisbremse funktioniert, was man tun muss und so. Also das ist sicherlich das, wo man uns auch die größte Kompetenz zuspricht und was eben den größten Teil auch der vermittelten Verträge bei uns ausmacht. Nichtsdestotrotz, wir haben andere große Bereiche, insbesondere das Thema Breitband, Telekommunikation, was auch ein sehr wichtiges Jahr ist, eben auch für die Haushalte. Wir haben Kredite und Versicherungen, da allen voran Kfz und alle Bereiche wachsen sehr ordentlich. Also insofern sind wir da schon etwas breiter aufgestellt.
Dann kommen wir doch mal zu dem Bereich Breitband und Kommunikation. Ich finde, das ist so ein Bereich, da fühle ich mich selbst als Kunde ehrlich gesagt häufig verloren, weil gut, der Preis ist das eine, auf das man schauen kann, aber auch selbst diese Preise haben häufig, zumindest in den Angeboten der Unternehmen, finde ich, etwas extrem Intransparentes. Ich kann nicht richtig berechnen, was auf mich dazukommt, weil die dann vielleicht für ein Jahr erstmal angelegt sind oder für anderthalb Jahre. Wie macht man sowas vergleichbar, sodass es wirklich transparent wird für die Kundin oder den Kunden?
Also das Erste und das Wichtigste ist aus unserer Sicht erstmal, sie haben anders als bei Strom und Gas, wo die Liberalisierung sehr gut funktioniert hat, bei Breitband schon mal relativ wenig Auswahl überhaupt. Ja. Also sie müssen ja erstmal an ihrer Adresse tatsächlich ihre Hausnummer wirklich gucken, was verfügbar ist. Dann aus unserer Sicht, die Konsumenten interessiert die Infrastruktur nur zweitrangig, sondern das Erste ist tatsächlich die Verfügbarkeit der Bandbreite, wo wir auch, sagen wir, das Niveau der Bundesnetzagentur von 10 Mbit für zu niedrig halten, weil ein moderner Haushalt heutzutage einfach 50 Mbit Minimum eigentlich braucht, um sinnvoll Applikationen da auch verwenden zu können. Und dann ist es weniger eine Frage der Auswahl und der Vergleichbarkeit, sondern überhaupt der Möglichkeiten, die sie haben. Und deswegen ist unsere erste und stärkste Forderung, auch anstatt über eine Gigabit-Strategie dann für wenige Haushalte zu sprechen, eine flächendeckende Versorgung von 50 Mbit in der Bundesrepublik durchzusetzen, weil wir haben 3,4 Millionen Menschen, die können nicht mal mit dieser Bandbreite ins Internet gehen. So, und dann ist es in erster Linie der Wettbewerb aus unserer Sicht von Tarifen auf der Infrastruktur und nicht der Wettbewerb der Infrastrukturen, weil nochmal, was für den Konsumenten als Nutzen wichtig ist, ist die Breitbandverfügbarkeit und nicht die Frage, ob das Kupfer- oder Glasfaser ein Kabelnetz ist. Das wird dann relevant, wenn Kupfer nicht genügend Bandbreite herbringt oder das Kabelnetz, weil es eben, wenn da viele Nutzer drauf sind, andere Nachteile hat, wenn das zum Problem wird. Aber erstmal wäre das Minimum von 50 Mbit gut und dann Wettbewerb von Tarifen auf der Infrastruktur.
Sehen Sie denn da eine Entwicklung in Richtung mehr Abdeckung mit 50 Mbit?
Zu wenig. Also wir sehen oder wir nehmen wahr einen sehr großen Fokus auf so diese öffentlichkeitswirksamen Punchlines wie eben eine Gigabit-Strategie. Wir sehen auch, dass Investitionen sehr stark in die Infrastruktur geht, was aus Finanzinvestoren sich durchaus Sinn macht. Aus Konsumentensicht, glauben wir, würde es mehr Sinn machen, eben für mehr Wettbewerb auf den Infrastrukturen zu sorgen. Zumal die Grenzkosten ja wirklich sehr klein sind. Also wenn das Glasfaserkabel einmal verlegt ist, dann wird ja anders als bei Gas und Strom ja nichts entnommen. Ja. Insofern ist es dann tatsächlich eine Frage, da mehr Wettbewerb hinzubekommen, um auch günstigere Tarife zu haben.
Was dann wiederum die Frage aufwirft, warum es so viel Zurückhaltung gibt vor dieser Investition. Also warum das nicht einfach viel schneller passiert.
Es ist natürlich, also kann ich jetzt nur spekulieren, weil tatsächlich der Infrastrukturausbau jetzt nicht unser Thema ist. Also natürlich ist das auf der einen Seite sehr teuer. Zum zweiten gibt es eben die Möglichkeit, proprietäre Infrastrukturen zu betreiben. Und das ist dann sehr lukrativ. Also früher bei Zeitschriften, Abonnements hat man das ähnlich gesagt. Also das ist da ja, der Lock-in-Effekt ist ja noch viel höher. Wenn Sie als einziges, so wie ich das auch habe, einen Glasfaseranbieter haben, keinen anderen Tarif, den Sie wechseln können, ja, dann zahlen Sie da immer weiter. Und das ist ein sehr planbarer Cashflow. Ja.
Jetzt haben Sie ja gerade sozusagen die Notwendigkeit beschrieben, auf diese, wenn wir nochmal ein bisschen bei diesem Thema bleiben, auf diese 50 Mbit zu kommen. Wie verlässlich sind denn da überhaupt die Angaben der Hersteller? Weil da reden wir ja von der Qualität eines Angebots und von der Verlässlichkeit eines Angebots. Das lässt sich ja auch gar nicht unbedingt mit dem checken, was Sie zugespielt bekommen.
Ja, das ist tatsächlich so. Also wir haben ein paar Daten, auch sagen wir offizielle Messungen. Also es gibt so einen Speedtest Global Index, also so Breitband-Internet-Verfügbarkeit. Da hat Deutschland von dem, was verfügbar ist, mit 83 Mbit irgendwie so ein Mittelfeld. Da hat schon Rumänien 176 Mbit, ja, und ist auch noch eines der günstigsten Länder nach den Daten der Europäischen Kommission.
Ist ja auch eine Programmierernation.
Zumindest anscheinend sehr digital, was die Verfügbarkeit angeht. Also solche Daten gibt es. Jetzt ist es tatsächlich so, und das ist auch eine unserer Forderungen, gerade weil wir ja in unterschiedlichen Märkten unterwegs sind, sehen wir die unterschiedliche Regulierung. Wir plädieren dafür, dass wir auch Breitbandversorgung als eine Art Grundversorgung verstehen müssen, ja, damit auch eine Beweislastumkehr. Also heute ist das so, ich als Konsument muss belegen, dass der Anbieter mir nicht die im Vertrag vereinbarte Leistung gibt und muss das aufwendig messen und dem Anbieter nachweisen, kann mich dann darüber beschweren. Wenn Sie sich bei Strom, Gas das vorstellen würden, dann müsste ich an meinen Hausanschluss gehen und die Ampereleistung messen oder die Qualität des Gases, dass die nicht meine Heizung kaputt macht oder so. Es ist auch so, dass jeder Fünfte, der in Deutschland Breitband wechselt, länger als einen Tag offline ist. Und das ist dessen Problem. Das würde bei Strom und Gas nicht gehen, außer Bagger hat die Leitung abgerissen, aber nicht bei einem Wechsel. Und deswegen plädieren wir dafür, dass das auch von der Seite der Regulierung anders verstanden wird. Breitbandversorgung ist nicht mehr Privatsache und vielleicht ein nice to have, wie man das in der Vergangenheit verstanden hat, sondern eben ein unverzichtbares Grundversorgungsgut wie Strom und Gas. Ja. Ich kenne Leute in der eigenen Familie, also meine Kinder, die würden vermutlich eher 2-3 Tage auf warmes Wasser verzichten, als auf den Breitbandanschluss.
Ob das dann wünschenswert am Ende ist, ist auch wieder eine andere Frage. Aber Sie haben vorhin gesagt, dass Sie sich auch vorstellen könnten, durchaus noch in andere Bereiche zu gehen. Oder Sie sagen, es gibt eigentlich noch sehr viele Bereiche der Wirtschaft und die für Konsumenten wichtig sind, die noch gar nicht richtig verglichen werden. Wovon reden Sie da? Also was käme da noch in Frage?
Also es gibt unterschiedliche Themen, zu konkreten Plänen oder Überlegen würde ich mich jetzt hier nicht äußern, aber ein Beispiel ist tatsächlich ein Girokontenvergleich, den ja auch unser Wettbewerber schon mal live hatte und dann offline nehmen musste, und der wird, wie gesagt, jetzt von der BaFin gebaut. Wir glauben, dass solche Regelungen keinen Sinn machen, aus zwei Gründen. Wir haben ja eingangs darüber gesprochen, die Anzahl der Tarife, die wir haben, den Aufwand, den es braucht, diese Datenbanken zu erstellen und verfügbar zu machen. Das ist das eine. Und das zweite, was Sie auch angesprochen hatten, ist das Thema Werbung und Markenbekanntheit. Also ein Girokontenvergleich auf einer Seite der BaFin, den kein Konsument findet, der hilft im Zweifel nicht, Konsumenten zu befähigen, wirklich einen Wechsel zu vollziehen und eben eine Entscheidung zu treffen. Und wir glauben, da gibt es also eine ganze Reihe von Bereichen, die einen signifikanten Einfluss auf Haushaltsausgaben haben und damit wichtig sind für die Konsumenten, in denen Transparenz wichtig wäre.
Also Sie meinen, sowas wie ein Girokontenvergleich sollte eben nicht von der BaFin gemacht werden, sondern das sollte schon auch ein privates Unternehmen machen?
Ja, also oder jeder, der es möchte, von mir aus kann das auch ein staatliches Unternehmen zusätzlich machen, wenn wir als Steuerzahler der Meinung sind, das wäre dann noch gut. Also es geht nicht darum, den Wettbewerb an der Stelle nicht zu haben, aber die erste Voraussetzung wäre eben von der Regulierung her offene Schnittstellen zu fordern. Also sprich, jemand, der in Deutschland ein Girokonto anbietet, der muss das als digitales Angebot oder als digitale Daten zur Verfügung stellen, und dann können Leute wie wir oder auch andere das vergleichbar machen und dann kann ein Konsument das entscheiden. Und dann wäre Bewegung im Markt. Mhm.
Herr Buschmann, wenn wir vielleicht so ein bisschen zum Schluss kommen, wie häufig nutzen Sie Ihr eigenes Vergleichsportal tatsächlich für private Belange?
Also ich wechsle tatsächlich nicht jedes Jahr, sondern eher alle 2 Jahre. Jetzt natürlich auch in den letzten 2 Jahren wegen der Krise habe ich immer sehr intensiv dann auch geguckt. Es ist ja auch immer so die Frage, ob man jetzt einen Tarif für ein Jahr oder 2 abschließt oder gleich einen ganz variablen, beispielsweise Stromtarif nimmt. Da habe ich tatsächlich jetzt auch jedes Jahr gewechselt, weil die Preisunterschiede dann so groß waren. Ansonsten eher so alle 2 Jahre.
Würden Sie denn überhaupt raten, da sozusagen häufiger zu wechseln? Weil man kennt ja so, es gibt ja so Sparfüchse, die dann tatsächlich ständig solche Vergleiche für sich vornehmen und dann auf diesen Portalen sind. Halten Sie das für sinnvoll?
Das ist eine Frage der Präferenz und ich finde das auch nicht in Ordnung, wenn man sagt, diese Leute sind dann, und das ist also ein bisschen, Entschuldigung, so ein bisschen etwas Diffamierendes, also das sind immer die, die immer das Billigste wollen und da jedes Jahr wechseln, das ist absolut
legitim. Aber Sparfuchs ist doch kein unfreundliches Wort.
Nein, ja? Das stimmt. Sparfuchs ist kein unfreundliches Wort. Nur manchmal habe ich den Eindruck in Gesprächen, die ich führe, da schwingt das so mit, ja, also diese ewigen Tarifhopper. Ein Kollege von der VZBV hat auch mal gesagt, dann werden die Konsumenten dafür beschimpft, dass sie ihr vom Gesetzgeber gewolltes Recht ausüben, ihren Tarif wechseln. Ich kann den Unmut verschiedener Anbieter da verstehen, aber ich finde, sagen wir, den Konsumenten und Kunden zu beschimpfen, ist da nicht die Lösung. Für mich ist es so, mir reicht es regelmäßig draufzuschauen und das zu überprüfen. Und wenn ich merke, dass der Preisunterschied so groß ist, dass es sinnvoll ist, dann wechsle ich auch regelmäßig. Ja. Hm.
Was wird aus Ihrer Sicht der nächste große Markt, der transparent gemacht wird? Über die Girokonten haben wir schon gesprochen. Gibt es da irgendwas, wo Sie meinen, da könnte es interessant werden?
Es gibt ein paar Dinge, also was wir ja sehen, wo Digitalisierung hilft, ist immer das, was früher nicht möglich war, standardisiert zu vergleichen oder abzuwickeln. Also wenn Sie Kredite nehmen zum Beispiel, ist ja ein Markt, der sehr stark gewachsen ist. Das ging früher nicht, weil das war immer eine Einzelprüfung, das war sehr aufwendig. Diese Kredite in einem bestimmten Rahmen werden ja jetzt sehr stark standardisiert, vergleichbar dann auch vergeben. Da ist ein ganzes Segment auf einmal vergleichbar gemacht worden. Ähnliche Entwicklungen gibt es bei Versicherungen, also individuelle Risiken sind natürlich immer viel aufwendiger dann auch zu bewerten, einzuschätzen, aber Kfz ist das beste Beispiel. Das ist eben ein sehr standardisierter Prozess, in dem das bewertet wird und wieder Tarife angeboten werden. Es gibt verschiedene andere Bereiche, also auch im Bereich der Mobilität können sich verschiedene Elemente vorstellen, wo man sagt, naja, da gibt es jetzt Angebote, die vergleichbar zu machen, könnte für Konsumenten perspektivisch interessant sein.
Mhm. Super, wir werden gespannt sein, was als nächstes kommt. Ganz herzlichen Dank, Daniel Puschmann, für das Gespräch.
Sehr gerne und danke schön, dass ich hier sein durfte.
Ja, Martin, jetzt habe ich noch eine kleine Fangfrage für dich. Weißt du überhaupt, wer dein Stromanbieter ist?
Ich habe ihn so oft gewechselt, dass ich es nicht mehr weiß. Das ist natürlich die witzige Antwort darauf.
Ja, sehr gute Antwort. Ich kenne meinen Stromanbieter, werde ihn aber hier nicht nennen, weil das wäre ja sonst Schleichwerbung. Ich hoffe jedenfalls, Sie hatten Freude an der heutigen Folge und stürzen sich jetzt gleich ins Internet, um alle Ihre Tarife umzustürzen. Und ich wünsche Ihnen trotz allem ein schönes Wochenende. Alles Gute und tschüss.
Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.